Damit geht's direkt los?
Ja, würde ich sagen.
Ja, dann cheers.
Cheers, ne?
Prost.
Ja, ihr Lieben, ach ja, erstmal trinken, ne?
Mhm.
Ihr Lieben, ihr hört schon, ich bin nicht alleine vorm Mikro. Mir gegenüber sitzt Gregor, mein Freund und Reisebuddy. Also erstmal vielen Dank, dass du wieder dabei bist.
Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
Sehr gerne. Wir sitzen gerade, es klingt so verrückt, in den Hamptons. Wir haben uns hier für ein paar Tage ein kleines Häuschen angemietet, haben gerade ein Bierchen aufgemacht und sind gestern ganz frisch aus Washington hier angekommen. Und jetzt wollen wir euch irgendwie so aktuell, wie es eben möglich ist, ein bisschen von unseren Erfahrungen berichten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Ich bin Kira, neben mir sitzt Gregor und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Viel Spaß.
Ja, wie sind wir überhaupt auf Washington gekommen? Also ich gestehe an dieser Stelle, meine Idee war es nicht. Ich glaube, du musst mal kurz übernehmen. Was ist deine Beziehung zu Washington?
Ja, für mich ist das gefühlt wie die zweite Heimat. Ich habe hier lange gelebt, 5 Jahre, das ist 20 Jahre her, und habe hier studiert, habe hier wirklich sehr, sehr, sehr viel erlebt, habe noch viele Freunde in der Stadt und gute Freunde von uns sind ja letztes Jahr nach Washington gezogen. Ich war schon ewig nicht mehr hier und für mich war das so der Impuls zu sagen, komm, die besuchen wir jetzt, wir gucken uns die Stadt nochmal an, das ist einfach toll. Aber ja, ich hatte wirklich das Gefühl, ich musste dich ein bisschen überreden, diesen Charme dieser Stadt erstmal überhaupt auch zu erkennen oder dich darauf zu freuen.
Das stimmt tatsächlich. Also ich muss sagen, ich habe überhaupt gar keine Connection damit gehabt. Ich hatte auch überhaupt kein Bild vor Augen. Für mich war das irgendwie immer so klar, du hast total viel erzählt und ich wusste, da ist irgendwie ein wichtiger Teil deiner Vergangenheit, hat da stattgefunden. Aber so richtig interessiert war ich nicht. Aber ich muss schon mal vorab sagen, mein Blick auf diese Stadt hat sich komplett geändert. Ich bin hellauf begeistert. Ja, also vielen Dank, dass du mich ein bisschen gezwungen hast.
Sehr gerne, danke, dass du mitgekommen bist.
Übrigens, ich habe ja ein bisschen recherchiert. Weißt du, warum es Washington DC heißt?
Ich würde jetzt mal tippen, sogar, also ich weiß es tatsächlich nicht. Also DC, das weiß ich, das steht für District of Columbia, weil es eben ist tatsächlich kein Bundesstaat wie die anderen 50, die man kennt, sondern ein District. Und Washington, ich gehe mal von aus von George Washington, dem ersten Präsidenten natürlich.
Genau, der hat damals gesagt, die Hauptstadt wird natürlich nach mir benannt, aber dieses DC, District of Columbia, denkt man jetzt irgendwie, hat das was mit Kolumbien zu tun? Nee, es kommt von Christopher Columbus. Der hat ja damals hier alles entdeckt und das war damals so eine poetische Art und Weise auszudrücken, dass das eben das neu entdeckte Amerika ist, District of Columbia.
Interessant.
Ja. Und was ich auch gelernt habe, so bei euch, also wir haben ja auch ein paar Freunde von dir getroffen, man sagt ja gar nicht Washington, wenn du richtig cool bist, sagst du nur
DC.
DC,
es ist
ja.
DC. Ja.
Also hätten wir eigentlich das Intro schon ganz anders machen müssen.
Und wenn du Washington sagst, dann sagst du eigentlich in der Regel auch Washington DC, weil wenn man sagt, man kommt aus Washington.
Ja, denkst
und
du an den Bundesstaat, ne?
Also gerade wenn man, Amerikaner könnten dann denken, du kommst aus dem Staat, weil es hier tatsächlich total üblich ist, dass man nicht sagt, dass man aus einer Stadt kommt, sondern dass man aus welchem Bundesstaat man kommt. Ich komme aus Florida, ich komme aus Kalifornien, wir in Deutschland eher sagen, aus welcher Stadt man kommt.
Hast du recht. Okay, also wir werden jetzt auch einfach die ganze Zeit DC sagen, weil wir natürlich richtig coole Leute sind.
So. Sowas von Locals.
Quasi. Ja, meinen allerersten Eindruck von dieser Stadt hatte ich eigentlich schon aus dem Flugzeug raus. Ich meine, wir sind ja schon häufig irgendwo hingeflogen, aber ich glaube, es war das erste Mal, dass ich wirklich so den Eindruck hatte, krass, wie grün diese Stadt ist. Also ich glaube, es waren so 5 Minuten vor Landung, da ist ja schon so ein bisschen so ein Gefühl für die Umgebung. Meistens fliegst du erstmal kilometerweit noch über irgendwelche Vorstädte und die Betonwüste beginnt und ich habe runtergeguckt und das war einfach alles grün. Und ich konnte das gar nicht fassen. Ich meine, wie oft habe ich zu dir gesagt, Gregor, dieser Baumbestand, also du konntest das irgendwann schon nicht mehr hören. Ich habe nur noch über diesen Baumbestand gesprochen, aber es ist einfach krass, weil du hast von oben eigentlich nur grün gesehen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass da jetzt gleich eine Großstadt kommt.
Es ist sehr, 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 sehr viel Baumbestand, wie du sagst.
Yay, du hast es auch einmal gesagt.
Und du bist ja der Überzeugung, dass sie alle weit, weitaus höher sind als jeder auch nur bestehende Baum in Deutschland. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ja, man fährt erstmal.
Ich bin mir ziemlich sicher. Ich hatte das Gefühl, wir fahren durch die Tropen. Und wir haben ja im Nachhinein rausgefunden, dass es tatsächlich auch die subtropische Klimazone ist. Das fand ich krass, damit hätte ich nicht gerechnet.
Washington ist tatsächlich auf der Höhe von Palermo auf Sizilien.
In Italien.
Also das südlichste Europa, was man sich vorstellen kann.
Das ist echt krass.
New York als Beispiel ist auf der Höhe von Rom. Hm. Also Florida ist schon längst irgendwo auf afrikanischen Breitengraden. Von daher erwartet man hier, glaube ich, ein ganz anderes Klima, als man es dann am Ende hat.
Ich habe noch einen kleinen Funfact für dich zum Thema Grün. Es gibt nämlich den sogenannten Parkscore-Index in den USA. Und der guckt sich einmal an, was so die grünsten Städte sind. Und Washington ist einfach in den komplett letzten Jahren immer auf Platz 1 gelandet, weil es dort, pass auf, 640 Parkanlagen gibt. Und jetzt bist du dran.
Das merkt man, wenn man durch die Stadt geht. Immer wieder, auch in der Stadt selbst, zwischendurch zwischen zwei Wohnvierteln oder zwischen zwei großen Hauptstraßen, gibt es kleine Parkanlagen, zum Teil total wild, wo man auf einmal denkt, ich mache gerade eine Wanderung durch den Dschungel.
Stimmt, wir waren einmal an einem, das war ja
unglaublich. Das haben wir ja erlebt, da laufen dann auch Rehe rum.
Da haben wir Rehe gesehen.
Wir haben Füchse in der Stadt gesehen.
Das stimmt. Und wir hatten richtig matschige Füße, also wir waren ja danach bei Freunden und wir sind da richtig mit so matschigen Füßen angekommen.
Weil in meinem Gefühl gibt es in DC einfach die vier perfekten Jahreszeiten. Wir sind jetzt im Frühling hier und wir hatten tolles Wetter, es war warm. Und der Sommer ist ganz, ganz, ganz heiß, zum Teil auch ein bisschen schwül und unangenehm, aber es ist, wie man sich einen Sommer vorstellt. Dann geht es von einem Monat auf den nächsten in den Herbst mit tollen Farben, es ist aber immer noch angenehm. Im Winter schneit es relativ pünktlich im Januar und im März wird es dann aber auch schon wieder so langsam warm und grün. Das macht diese Stadt auch aus und ich glaube, das hilft natürlich auch dem Grün, den Bäumen, dass sie sich hier irgendwie wohlfühlen, würde ich sagen.
Ach Mensch, ist ja nett. Ich muss sagen, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich, glaube ich, ein zweites Mal gerne im Herbst vorbeikommen, weil wir ja auch viel spazieren gegangen sind und man hat einfach so gemerkt, die Leute, die pflegen ihre Häuser so schön und da war alles so zurechtgemacht. Wir hatten total viele Blumenkränze an den Haustüren gesehen und es wirkte alles so saisonal zurechtgemacht und ich stelle es mir einfach so vor, dass im Herbst dann auch überall so die Kürbisse vor der Tür stehen und die Leute das so richtig zelebrieren.
Kennst du Zikaden?
Nein. Dein Blick.
Zikaden sind,
hast du dir anders vorgestellt?
Tatsächlich Insekten.
Ah, Zikaden.
Zikaden, nicht Zirr. Zikaden. Mhm. Und Zikaden sind tatsächlich mein Reisetipp für Washington D.C.
Ach Mensch, erzähl mal.
Ein bisschen auch für die gesamte Ostküste, aber Washington D.C. ist sehr, sehr, sehr speziell. Der Reisetipp, von daher würde ich euch empfehlen, diesen Podcast auf jeden Fall abzuspeichern und euch für später auch nochmal aufzuheben, ist für das Jahr 2038. Denn es gibt etwas ganz Besonderes in dieser Stadt und ich hatte das große Glück, kann man darüber streiten, ob man das Glück nennen darf, dieses Ereignis miterleben zu dürfen.
Und das hat was mit Zikaden zu tun.
Zikaden zu tun. Alle 17 Jahre schlüpfen die Zikaden aus den Eiern, die 17 Jahre im Boden lagen.
Nicht dein Ernst.
Das heißt, 17 Jahre lang gibt es dieses Insekt nicht.
Und dann gibt es eine Heuschreckenplage.
Und dann gibt es eine Plage. Krass. Und zwar zu Tausenden und Abertausenden.
Und du sagst gerade, du hattest das Glück, das miterleben zu dürfen.
Deswegen sage ich, das ist ein streitbarer Begriff, ob man das Glück nennen darf. Aber es ist natürlich sehr selten, sowas mitzuerleben. Als ich da war, das war, jetzt muss ich kurz rechnen, 2004 ist das passiert. Das letzte Mal 2021, gar nicht so lange her. Und das nächste Mal wird es erst wieder 2038 passieren. Und zum einen ist alles voller dieser Insekten.
Die
sind
ganze
so
Innenstadt.
Ungefähr Innenstadt, die Außenbereiche, also auch bei uns am Wohnhaus. Wir haben ein bisschen außerhalb gewohnt, gab es die. Die sind so ein bisschen daumengroß, ganz rote Augen. Können auch nicht richtig fliegen, so ein bisschen wie ein abstürzender Helikopter, würde ich sagen. Ja. Halten sich dann in den Häusern fest, dann entpuppen die auch und lassen ihre Haut zurück. Das klebt alles ganz furchtbar.
Was erzählst du uns hier?
Und die sind unfassbar laut. Okay. Die sind so laut, ich habe wirklich sehr weit draußen gewohnt, in einer sehr ruhigen Gegend. Ich habe die Tür aufgemacht, ich dachte, ich stehe an der Autobahn.
Krass.
In den 80ern, also das Mal davor, mussten Konzerte abgesagt werden, weil man gegen diese Zikaden nicht ankam. Und sie haben Unfälle verursacht, weil sie irgendwie random in Autos Menschen an den Kopf geflogen sind. Das ist mir auch schon mal passiert. Und es ist tatsächlich, deswegen sage ich mal einen Reisetipp, fast schon eine Touristenattraktion. Denn ganz viele Menschen aus Asien kommen genau für diesen Moment nach DC, weil es auch als Delikatesse gilt. Es gibt dann
nicht
gegrillte Zikade,
nicht
es gibt Zikade
Ernst.
In Tomatensauce. Und es ist unfassbar, man kann sich das gar nicht vorstellen.
Nee, ich habe auch wirklich viele Fragen dazu.
Wie sehr diese Stadt und diese Region von diesen Viechern eingenommen wird.
Also erstmal stelle ich mir die Frage, wenn man als Tourist da hinkommt oder als Touristin, die bringst du ja im Koffer auch wieder mit nach Hause. Das heißt,
die sind überall.
Du verschleppst die Plage in andere Städte oder Dörfer. Und woher wissen die nach 17 Jahren, dass die schlüpfen müssen? Wieso überleben die überhaupt 17 Jahre in irgendeinem Ei?
Naja, wir brauchen 9 Monate, bis wir rauskommen. Die brauchen 17 Jahre, bis sie rauskommen.
Krass.
Und das Lustige ist, das ist jetzt nicht nochmal gegenrecherchiert, aber uns wurde damals erzählt, naja, die kommen halt aus der Erde, um dann irgendwie auf den Baum hochzuklettern, sich zu paaren, dann fallen die Eier wieder in die Erde für 17 Jahre und dann fliegen die irgendwo gegen und sterben.
Ach krass.
Was ist das für ein Leben?
Das ist wirklich trist.
Und es dauert 4 Wochen. Es ist nicht so, dass die ein Jahr da sind. 4 Wochen und dann ist das alles wieder vorbei.
Ach, ja.
Also ich kann nur empfehlen, sich mal ein paar Videos oder mal ein paar Artikel durchzulesen. Es ist höchst spannend und es ist völlig absurd.
Es ist absurd.
Ja.
So, jetzt sind wir in der Stadt drin.
Ja, und die Stadt hat auch eine ganz eigene Atmosphäre, eine ganz eigene Charakteristik. Ich weiß nicht, ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen?
Ja, mir ist vor allem aufgefallen, dass ich irgendwie zu keinem Zeitpunkt wirklich das Gefühl hatte, dass ich hier in einer Hauptstadt bin. Also alles wirkt so klein und nett und also super sauber, irgendwie fast so ein bisschen wie so eine Vorzeige-Bilderbuchstadt. Ich finde, also Bilderbuchstadt, das trifft es eigentlich am besten. Alles sehr, sehr flach bebaut. Also zu keinem Zeitpunkt fühlt es sich, finde ich, so richtig international an.
Es ist tatsächlich so ein bisschen das Antibild der amerikanischen Großstadt.
Ja.
Wenn man jetzt nach New York kommt, dann wird man erstmal von den Hochhäusern erschlagen. Es ist eigentlich egal, in welcher amerikanischen Großstadt du bist. Wenn man nach Downtown fährt, dann sieht man die hohen Gebäude, 30, 40 Stockwerke. In DC geht das aber gar nicht. Das ist nicht erlaubt. Hast du eine Idee, warum?
Ich habe mal irgendwann gehört, dass kein Gebäude höher sein darf als das Kapitol. Aber wenn du schon so fragst, stimmt das wahrscheinlich nicht.
Nee, es ist so, dass Anfang des 20. Jahrhunderts ein Gesetz erlassen wurde, welches vorschreibt, wie hoch die Gebäude sein dürfen. Es hängt von der Straße ab, an der diese Gebäude stehen. Und so breit wie die Straße ist, so hoch darf auch nur das Gebäude sein, plus circa 6 Meter.
Das ist sehr verkopft, oder?
Sehr verkopft.
Also, was ist das denn für eine Regel?
Hat aber einen total interessanten Hintergrund. Damals war es wohl so, dass die Feuerwehr nur Ausrüstung hatte, die bis zu einer bestimmten Höhe gereicht hat, bevor es schwierig und kritisch für die Feuerwehrleute wurde.
Also das ist ja schon wieder ganz logisch.
Und es sind ungefähr 11, 12 Stockwerke, die das ausmacht.
Okay.
Und deswegen kam man zu dem Punkt, die meisten Straßen sind so breit, also wird das plus 6 Meter die Höhe der Gebäude.
Ja, und mich wundert es auch, dass man so eine Regelung dann nicht mal irgendwann wieder aufhebt. Ne?
Es gab mal Umfragen für die Stadt, ob man da nicht mal ran müsste und das ändern müsste. Die meisten, die Menschen, die in Washington leben, sind tatsächlich dagegen. Ich kann das ein bisschen verstehen, weil ich finde auch, das macht diesen Charme der Stadt aus. Man ist eben irgendwie ein bisschen, es fühlt sich heimeliger an.
Okay, als wir uns dann eine Unterkunft vorab gesucht haben, hast du ja die ganze Zeit so gesagt, oh, Gregor hält sich hier gerade den Mund zu, ich weiß nicht genau warum, weil du gerade noch ein paar Möhrchenkinder warst.
Ja.
Wir haben hier, genau, ganz kurz, wir haben hier Möhrchen und wie heißt das hier?
Das heißt Sellerie.
Ich glaube, der amerikanischste Snack, den man haben kann.
Und im Englischen heißt es?
Celery?
Yes.
Yes. Mit Ranch Dip, großartig, eine absolute Empfehlung.
Mein absolutes Lieblings-Snack-Gericht.
Also falls es so klingt, als hätten wir noch ein bisschen was in den Backenzähnen, dem ist auch so. Also, wir sind untergekommen im Stadtteil Georgetown. Da hast du ja vorher wirklich drauf bestanden, dass wir auf jeden Fall da eine Unterkunft bekommen. Auch ich habe wieder nicht kapiert, warum das sein musste. Als ich da war, habe ich es verstanden. Es ist einfach so ein wunderschöner Stadtteil. Also kurz zur Erklärung, das ist der Stadtteil, in dem eben auch die Georgetown University ist. Und dementsprechend ist das irgendwie so eine ganz schöne Mischung aus Wohngegend, aber auch so einem jungen Vibe durch die ganzen Studenten, die da natürlich auch überall leben. Man hat süße kleine Geschäfte, aber alles so sehr klein und bilderbuchmäßig wieder. Also wir haben ja wirklich Stunden damit verbracht, einfach nur durch die Straßen zu gehen. Wir haben Fotos gemacht, viele bunte kleine Häuser, alles super gepflegt, also tolle Blumen davor. Hat richtig Spaß gemacht, in diesem Stadtteil unterwegs zu sein.
Es ist, finde ich, selten, dass man so nah am Stadtzentrum auch diese Townhäuser hat, die zum Teil auch nur 2 Stockwerke haben. Das war auch alles sehr schön so bunt gestrichen. Und das ist so ein bisschen wie nochmal die Kleinstadt in dieser sowieso schon wie eine Kleinstadt sich anfühlenden Hauptstadt, dass es seinen Charme bewahrt hat. Ich weiß nicht, ist dir irgendwas Besonderes in Georgetown aufgefallen? Hat irgendwas gefehlt?
Oh, was ist das denn jetzt hier für eine Trickfrage? Hat was gefehlt?
Was soll denn? Irgendwas, was man sonst eigentlich in jeder Großstadt hat, um sich fortzubewegen.
Die U-Bahn!
Die U-Bahn, hey, genau.
Die hat gefehlt.
Und man ist so nah am Zentrum. Georgetown hat keine U-Bahn. Also Washington hat ein tatsächlich relativ ausgeprägtes Metrosystem. Sehr zugeschneidert für die Stadt. Aber Georgetown eben nicht. Und es war wirklich, als diese Metro gebaut wurde, ein Punkt. Und in Georgetown wurde gefragt, wollen wir hier eine U-Bahn oder nicht? Und die Bewohner von Georgetown haben sich dagegen entschieden.
Aha, warum?
Man sagt, dass man dort unter sich bleiben wollte.
Ach, der Pöbel sollte draußen bleiben, oder was? Genau, man kann sagen, der Pöbel. Wir haben es trotzdem dahin geschafft. Ganz kurz noch zu unserer Unterkunft. Ich finde, das ist so das Amerikanischste, wo man unterkommen kann. Das habe ich schon häufiger auch bei Freunden in den USA erlebt. Das war ein Apartmentkomplex, der eben ganz viele Apartments hatte und unten dann aber so eine Lobby, wo alle nochmal zusammenkommen können. Da steht ein Billardtisch, da konnte man sich irgendwie noch einen Kaffee ziehen. Das ist für mich irgendwie so die amerikanischste Art und Weise. Also auch Menschen, die hier wirklich ihren festen Wohnsitz haben, leben ja häufig in genau solchen Apartmentkomplexen. Manchmal hast du noch eine gemeinsame Dachterrasse. Und das war irgendwie schön. Wir hatten ja irgendwie so ein süßes Apartment auch mit eigener Küche. Übrigens, ich habe letztens, ich weiß nicht mehr wo, einen kleinen Lifehack gehört, wie man sich in einem Apartment verhalten soll. Und zwar geht es um
einem amerikanischen.
Nein, allgemein, wenn du reist. Es geht um das Geschirr. Und zwar soll man, auch wenn es ein Dishwasher, oh Gott, jetzt bin ich so eine, die 2 Wochen in den USA war und nur noch amerikanische Begriffe kennt.
Denglisch. Spülmaschine heißt es im Deutschen. Ja. Aber das lernst du schon wieder, wenn du wieder zurück in Deutschland
peinlich.
Bist.
Peinlich. Eine Spülmaschine. Selbst wenn es eine Spülmaschine gibt, dann soll man die obersten Teller und die Tassen, die ganz vorne stehen im Schrank, nochmal durchspülen, weil das die Sachen sind, die die Leute zum Schluss nochmal mit der Hand gespült haben. So, man hat die Ladung aus der Spülmaschine einmal ausgeräumt, hat sich dann noch einen Kaffee oder ein Glas Wasser geholt, wäscht das Ganze per Hand und stellt es wieder rein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, viele Leute, die haben dann einen Löffel abgeleckt oder so, man sieht das nicht, die legen den einfach wieder rein.
Okay, das ist ein bisschen hart, das glaube ich. Das ist ja wirklich vorsätzlich
also, ja, nee. Doch, glaube ich, aber fühle ich mit. Nicht. Doch, glaube ich.
Ich glaube, einmal kaltes Wasser geht da schon drüber.
Der nächste Punkt, und da hast du mich auch so ein bisschen drauf aufmerksam gemacht, ich weiß gar nicht, ob es mir so aufgefallen wäre, ist, dass Washington ja wirklich trotz dieses Kleinstadt-Feelings super international ist.
Hier sind natürlich alle Botschaften, hier sind ganz viele Hilfsorganisationen oder internationale Institute. Und das merkt man an den Menschen, das merkt man so auch ein bisschen an der Art und Weise und auch der Einstellung. Und das ist total erfrischend, finde ich.
So, jetzt mal völlig unabhängig davon, ob wir jetzt in DC gewesen wären oder woanders. Wir waren ja schon häufig in den USA essen, aber dieses Mal, wahrscheinlich auch, weil wir mit unseren Freunden unterwegs waren, die uns nochmal darauf aufmerksam gemacht haben, sind uns 2 Dinge aufgefallen, die ich wirklich unsäglich finde. Also es könnte mir fast ein bisschen die Lust am Essen gehen verderben. So, erzähl mal, worum geht's?
Also man reserviert zum Beispiel für 4 Personen oder auch man reserviert zu zweit, wenn man als Paar unterwegs ist und dann kommt man an und sagt, ja, hier ist meine Reservierung für so und so auf den Namen. Und es sind noch nicht alle da. Und dann heißt es, es tut uns leid, Sie dürfen sich erst setzen, wenn alle da sind.
Und das ist uns ja wirklich auch passiert. Wir waren zu 4 zum Frühstücken verabredet und wir waren schon da und unsere Freunde waren noch nicht da. Und wir durften uns nicht hinsetzen. Also das ist doch unverschämt.
Und vor allem, wenn dann eine Person aus dieser Gruppe möglicherweise 20, 30 Minuten zu spät kommt, ja, aus den verschiedensten
müssen
Gründen.
Alle stehen. Hallo?
Nicht nur das, es kann auch sein, dass du dann deinen Tisch verlierst. Weil man Reservierungen nur 15 Minuten vorhält. Und unseren Freunden ist es ja passiert. Er war schon dort, hat einen reserviert zu zweit und sagte, es tut mir leid, meine Frau verspätet sich etwas. So, ja, das ist uns egal. Sie dürfen sich erst setzen, wenn auch ihre Frau hier ist. Aber das fand ich wirklich absurd.
Er nennt mich spießig. Ich finde es ein Unding.
Und es ist für mich so das völlige Gegenteil von dieser Servicewelt USA. Der Kunde ist König. Wir wollen, dass es den Menschen gut geht. Das
Ob
war
es
einfach
uns gut ging, war den Leuten egal.
Ja.
Völlig egal. Ja. Naja, und das ganze Spielchen geht ja noch weiter. Das ist ja auch ganz typisch. Sobald man aufgegessen hat, kriegst du, klatsch, die Rechnung auf den Tisch gehauen. Und dann wird auch verlangt, dass du zügig zahlst und gehst.
Aber wir haben ja was Neues gelernt. Ja. Wir haben ja einen völlig neuen Hack, würde ich fast sagen.
Ja, genau. Uns wurde erzählt, dass man das Ganze so ein bisschen künstlich herauszögern kann. Also erstmal langsames Essen kommt dem Ganzen zugute. Dann kurz bevor man geht, nochmal ein Getränk.
Getränk nochmal bestellen.
Ein Getränk bestellen. Genau. Was man dann auch sehr langsam zum Schluss austrinkt, weil es ist nicht möglich, dass man aufgegessen hat und dann noch ein Getränk bestellt. Das ist auch, kannst du auch nicht bringen. Und dann ganz zum Schluss nochmal die Dessertkarte anfordern, egal ob du eins haben willst oder nicht. Einfach nur, weil es ein bisschen Zeit hinauszögert.
In den USA bekommt man ja Portionen, die sind so riesig. Man weiß eigentlich, es ist kein bisschen Platz mehr noch für irgendwas. Aber man wird halt auch jedes Mal gefragt. Wollt ihr nochmal in die Dessertkarte gucken?
Ja.
Und mein Reflex
sagt
war
immer,
immer nein. Mhm. Und ich war das erste Mal, als wir mit unseren Freunden essen waren, total irritiert, weil unsere Freundin direkt sagte, ja, ja, unbedingt, auf jeden Fall gerne. Und ich habe uns alle angeguckt, kriegen wir wirklich noch irgendwas runter? Und dann hat sie uns erklärt, das ist der Trick, um hier einfach noch 10, 15 Minuten nett beieinander zu sitzen und nicht sofort die Rechnung zu bekommen und dann fast schon rausgekehrt zu werden.
Ich muss sagen, eins meiner absoluten Highlights war es, dass wir ins Weiße Haus gekommen sind. Also unser Freund hat uns das organisiert, relativ spontan organisiert, aber es war schon echt was Besonderes und wir waren alle ganz aufgeregt und haben uns ein bisschen schicker angezogen.
Ich habe mir extra meinen Anzug noch eingepackt, wir haben das ja in Deutschland erfahren.
Oh. Das war übrigens gerade Gewitter.
Ja,
in den Hemden. In den Hemden, krass.
Also wir hatten keinen Reiseführer, der uns irgendwie was gezeigt hat und uns alles erzählt hat, sondern man musste zu einer bestimmten Uhrzeit da sein und konnte dann durch den East Wing, das ist ein bestimmter Teil des Weißen Hauses, aber selbstständig durchlaufen.
Und das war so krass. Also erstmal ist das Weiße Haus viel kleiner gewesen, als ich mir das vorgestellt hatte. In meiner Vorstellung, weil man hat es ja irgendwie schon in Film und Fernsehen des Häufigeren gesehen, ist das einfach so ein krass großes Gebäude. Und es war dann auf einmal dieses kleine Weiße Haus, was da vor uns stand, wo wir einfach durchlaufen durften. Also es gab ja zwei Etagen, die für uns zugänglich waren. Und da stand einfach jede Tür offen. Wir durften in jeden Raum gucken, wir durften reingehen. Es war also... Für mich war das wirklich unvorstellbar, dass das so möglich ist und dass man einfach genau wusste, hier waren sie alle schon, alle Präsidenten, da waren Fotos an der Wand von den Leuten, man konnte ins Kino reingucken, wo sie ihre Kinofilme gucken. Ich fand das richtig krass. Was hat dich am meisten beeindruckt?
Mich hat am meisten beeindruckt der Haupteingang. Also wir haben ja sehr viele verschiedene, ich sag mal, repräsentative Räume gesehen. Den China Room mit Porzellan aus den verschiedensten Zeiten von den verschiedenen Präsidenten. Den State Dining Room, wo große Bankette abgehalten werden. Und dann gab es ja auch so farblich, so Motto-Räume.
Ja.
Blue Room, Green Room, Red Room.
Genau, da war alles nur in der Farbe.
Alles in der Farbe. Das hatte auch irgendwie... Irgendein bestimmter Präsident oder irgendeine First Lady hatte die Idee, Mensch, ich mache jetzt mal diesen Raum.
Muss man sich dann auch in der Farbe anziehen, wenn man da ist?
Wir mussten das ja zum Glück nicht, sonst hätten wir ja 7 Outfits mitnehmen müssen. Nee, aber was ich beeindruckend fand, man kommt auch zu dem Haupteingang, also da, wo der amerikanische Präsident die Staatsgäste empfängt, wo die vorfahren, da sind wir am Ende auch rausgegangen. Und ich fand es sehr interessant und spannend, dass die Räume eben nicht nur Vorführräume sind, sondern dass die, wenn es diese Touren eben nicht gibt, die gibt es auch nicht jeden Tag. Mhm. Man hat auch gesehen, dass zum Teil die Teppiche hochgerollt wurden, damit das Fußvolk an der Seite vorbei kann, dass die normal genutzt werden für Treffen, für Meetings oder eben auch für so Staatsbankette. Und das fand ich sehr interessant, weil wir genau da langgelaufen sind, wo einfach Geschichte passiert, auch jetzt noch.
Ja. Und auch so die Gemälde der Leute anzugucken. Also jeder Präsident und jede First Lady hat da ein großes Gemälde und ich muss sagen, am allerhübschesten fand ich Michelle Obama, das sah so schön aus, das muss ich auch nochmal auf Instagram posten und der coolste Dude war
ja, Barack.
Barack Obama, ja. Weil er da irgendwie so die Hände in den Hosentaschen und total lässig irgendwie.
Ja und jeder andere Präsident vorher, das sieht halt aus wie ein Gemälde aus dem, keine Ahnung, 17., 18. Jahrhundert, also auch ein George Bush oder so, sieht halt sehr staatstragend aus und irgendwie im Hintergrund sieht man noch die Wand und irgendwie ein anderes Gemälde, was dann mit abgebildet wurde. Obama, nein, der steht da ganz lässig und der Hintergrund von ihm ist einfach weiß.
Eine weiße Wand, ja.
Ja, also wirklich, wirklich cool.
Sehr puristisch, cooler Typ. Ja. Und wir haben uns gerade außerhalb des Mikros darüber unterhalten, ob man das jetzt sagen kann oder nicht. Deswegen spreche ich ein kleines bisschen leiser.
Ich glaube, das macht keinen Unterschied, ob du jetzt flüsterst oder nicht.
Es fühlt sich aber besser an. Wir hatten eine kleine Challenge vorher. Und zwar...
Eigentlich war es ein Spaß, aber du hast es sehr ernst genommen.
Etwas mitgehen zu lassen. Ups. Ja, ich war, glaube ich, die Einzige, die es umgesetzt hat. Und das, was ich, meine Errungenschaft?
Ich glaube, du warst auch die Einzige, die es wirklich probiert hat.
Alle anderen haben es gar nicht mehr, okay. Meine Errungenschaft ist jetzt auch nicht irgendwie ein Stück Porzellan oder so, sondern, wie nennt man das? Ein Stück...
Mulch. Also ja. So ein, aus einem Blumentopf.
Rindenmulch
so,
aus dem Blumentopf, aus dem Weißen Haus. Ja. Rahme ich mir ein und das kommt ins Wohnzimmer.
Finde ich gut.
Übrigens, Entschuldigung, falls man hier komische Geräusche im Hintergrund hört. Wir sind gerade einfach im krassesten Unwetter. Es hat eben schon geblitzt und gedonnert. Jetzt hagelt es hier gefühlt auf unser Dach. Ja, müsst ihr jetzt durch, ne?
Ja. Apropos Weißes Haus, wo wir eben waren.
Ja.
Es ist sehr angenehm, sehr schön in DC, dass man die größten Sehenswürdigkeiten sehr schön miteinander verbinden kann über die National Mall.
Ja.
Und das ist jetzt nicht eine Mall, eine Shopping-Mall.
Das hat mich nämlich so irritiert am Anfang. Mall, das ist doch eigentlich eine, ja, ein Einkaufszentrum.
Ist das eine Shopping-Mall. In DC ist es was ganz anderes. Ja. Es ist nämlich ein sehr, sehr langer, großer Grünstreifen. Am Ende ist es fast sogar ein Kreuz, wenn man das auf der Karte anguckt. Und an den ganzen Eckpunkten des Kreuzes ist zum einen eben das Weiße Haus. In der Mitte ist dieses Washington Monument, dieser Obelisk. An den Längsseiten ist zum einen das Lincoln Memorial zum Präsidenten Abraham Lincoln. Auf der anderen Seite ist der Kongress, also das, der Ort, wo die Gesetze gemacht werden, wo die Abgeordneten sitzen. Und wenn man vom Weißen Haus dann ganz weit rüber guckt, das haben wir auch aus dem Fenster gesehen, als wir die Tour gemacht haben, über den Fluss drüber sieht man sogar noch das Thomas Jefferson Memorial, auch ein amerikanischer Präsident. Und das kann man eben alles sehr schön miteinander verbinden, ohne irgendwie Straßen groß kreuzen zu müssen oder an Gebäuden vorbeizulaufen. Ne? Und man sieht einfach sehr schön. Es ist eine ganz, ganz große freie Fläche in der Stadt.
Obwohl mich eigentlich so diese klassischen Sehenswürdigkeiten immer gar nicht so interessieren, fand ich es schon toll, da einfach mal herzulaufen. Wir haben das ja zum Teil zu Fuß gemacht und einmal ja auch mit so Live Fahrrädern, wo wir jetzt wirklich mal ein großes...
Die es in Deutschland ja auch gibt, diese
Sharing-Bikes. Wo wir einmal sagen müssen, Leute, das könnt ihr machen und das macht auch viel Spaß. Das war aber wirklich ein teures Vergnügen. Was haben wir gezahlt?
Ich glaube, es ist mindestens doppelt so teuer wie in Deutschland. Also wir haben zwei Fahrräder geliehen, einmal für, ich glaube, eine knappe Stunde.
Ja.
Und, weiß ich nicht, 10 Meilen oder so gefahren, aber es ist ja meistens ein Minutenpreis. Und waren einfach mal fast $60 los.
Ja, für eine Stunde Fahrrad allein, ja. $60. Und das erste Mal sind wir 22 Minuten gefahren, das habe ich mir aufgeschrieben, und haben $26 dafür bezahlt.
Also wir hätten uns wirklich, glaube ich, einen Premium-Mietwagen
für den Tag leihen können. Wir hätten uns eine Limousine leihen können.
Das ist nämlich wiederum etwas günstiger in den USA, wenn man hier sich ein Auto besorgt und der Sprit sowieso. Aber diese Fahrräder, wo man sich denkt, Mensch, toll, ja, und auch ein bisschen umweltfreundlicher unterwegs, da zieht man es einem dann aus der Tasche.
Aber wirklich, ne?
Plus... Es ist, finde ich, gefühlt ein Mekka von Museen.
Das stimmt, ja.
Also ich weiß nicht, wie viele Museen, weißt du, wie viele Museen da...
Ich habe jetzt gelesen, 9. 9 Museen sind an dieser Mall of Washington. Und das sind wirklich spannende Museen. Also eins war zur Raumfahrt und zum Flugverkehr. Dann gab es eins National History, dann gab es so einen Skulpturengarten, Naturwissenschaften. Also irgendwie so jedes Thema war einmal abgedeckt und jetzt wollten wir auch ein Museum mal mitnehmen.
Und das Tolle daran ist, all diese Museen sind umsonst.
Ja, das stimmt. Ja. Und da haben wir uns für das National Museum of African American History and Culture entschieden. Und ich muss sagen, rückblickend genau die richtige Entscheidung. Ja, rein optisch ist das so ein freistehender bronzefarbener Block. Es macht wirklich was her. Also es ist ein riesiges Gebäude. Und da wird eben auf 6 Etagen die Geschichte der African American People im Land aufgeschlüsselt. Und du startest im Keller mit der Geschichte der Sklaverei, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und je höher du gehst, desto leichter wird die Thematik. Du hast dann am Ende das Thema Popkultur, den Einfluss schwarzer Menschen im heutigen Amerika, Sportszenen werden gezeigt, es ist bunt, es macht gute Laune. Aber der Anfang ist wirklich extrem bedrückend und sehr bewegend, zumal auch einfach viele schwarze Menschen in dieser Ausstellung sind, bei denen man jetzt natürlich nur erahnen kann, wie es denen damit geht, die Geschichte der teilweise eigenen Vorfahren da so mitzuerleben. Aber das war hart, ja, aber super wichtig. Ich finde auch für jeden, gerade wenn man irgendwie USA-Fan ist wie wir, ist es wichtig, sich mal mit diesem Thema auseinandergesetzt zu haben, weil das einfach bis heute Teil der Geschichte dieses Landes ist. Deswegen gut, dass wir das gemacht haben.
Es ist auch immer noch so, dass diese Geschichte und auch dieser Leidensweg sehr unterrepräsentiert ist. Ja. In den USA, trotz aller Gesetze, trotz aller Gleichberechtigungsversuche in den letzten 30, 40, 70 Jahren. Mhm. Und ich glaube, keine 300 Meter weiter ist das Museum of American History, ja, wo man ja eigentlich denken würde, das muss doch ein ganz riesengroßer Bestandteil sein. Und es ist lange her, dass ich da drin war, aber das geht in eine völlig andere Richtung. Da geht es dann um die Entwicklung des Autos und die Lokomotive, die dann irgendwie den Weg durch die USA gefunden hat und wie dieses Land von diesen Pilgervätern im Osten sich in den Westen ausgebreitet hat, wo auch ein bisschen mehr über Native Americans noch drin ist. Aber diese Geschichte der Schwarzen ist völlig unterrepräsentiert und ich glaube, dass es für viele wichtig war, auch mal so ein Museum mit diesem ganz starken Fokus dort in der Hauptstadt zu haben.
Ein Satz, der, finde ich, sehr, sehr häufig fiel, als wir da unterwegs waren, war: Mensch, hier wurde doch Forrest Gump gedreht oder hier wurde das und das gedreht. Also gefühlt ist Washington ja irgendwie auch so ein kleines Filmset, ne? Hatte ich das Gefühl.
Das Bild, was den meisten wirklich präsent ist, ist Independence Day, das Weiße Haus fliegt in die Luft.
Oh ja.
Es war, glaube ich, nicht das einzige Mal. Ich weiß nicht, wie oft das Weiße Haus schon irgendwo in die Luft geflogen ist.
Es besteht nur noch aus Pappe.
Wie oft der Präsident entführt wurde. Es gibt Serien, die natürlich im Weißen Haus spielen. Also Forrest Gump. Forrest trifft seine Jenny nach einer bewegenden Rede am Reflection Pool und läuft da durch. Nachts im Museum kennen vielleicht viele.
Stimmt, zweiter Teil, oder?
Also von geschichtsträchtig, politisch, aber auch Action, aber auch Komödie. Gibt es eigentlich alles, was auch schon mal in dieser Stadt gespielt hat?
Ja, eine Sache noch, die mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Wir waren ja am Watergate Hotel. Und dieses Watergate Hotel ist ja für diesen Skandal bekannt, diesen damaligen Watergate-Skandal. Da war ja Präsident Richard Nixon irgendwie drin verworren.
Demokratische Hauptquartier wurde eingebrochen, da wurden Dokumente durchsucht es kam dann heraus, die Republikaner hängen da drin, es sollte vertuscht werden. Nixon musste sogar zurücktreten.
Das war dieser Skandal. Und was mir nicht bewusst war, dieses Hotel hieß halt Watergate, wie Wassertor quasi übersetzt.
Ist direkt am Potomac, was der Fluss, der durch DC geht, deswegen der Name.
Und heutzutage sagt man ja auch immer zu allen möglichen Dingen Gate, so das Nipplegate.
Janet Jackson beim Super Bowl.
Oder was gab es noch für Gate?
Dieselgate, die Affäre um Volkswagen.
Genau, was du hattest noch so ein lustiges Gate eben genannt.
Das Vera-Gate. Für die es nicht mehr wissen.
Niemand erinnert sich daran.
Vera Entwehen hatte mal eine komische Scripted Reality Show. Und eine eigene Produktionsfirma. Und es kam heraus, dass sie sehr, sehr viel fingiert hat, sehr viel umgeschnitten. Ja. Es war sehr viel Mauschelei.
Ich lache gerade auch nur so, weil wir haben gerade eben kurz hinter den Mikros überlegt, was gab es denn alles für Gates. Und da hat Gregor immer so selbstverständlich das Vera Gate benutzt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was ist das? Aber jetzt erinnere ich mich wieder.
Wo wir gerade dabei sind, habe ich ein ganz spannendes Gate für dich.
Okay, was für eins?
Das wird dir wahrscheinlich kalt den Rücken runterlaufen.
Aha, was denn?
Das Banana-Gate.
What?
Möchtest du wissen, was das Banana-Gate ist?
Ich hasse Bananen, muss ich kurz einschieben.
Da ging es um den Vorwurf, dass ein Mitglied des Deutschen Bundestages 1994, es war Dagmar Enkelmann von der PDS, kostenlose Bananen angenommen hatte, die aus Spendengeldern gekauft wurden, was als unangemessene Vorteilsnahme gewertet wurde.
Ah, wirklich? Was
also,
für ein Gate?
Muss man sich schon die Frage stellen, was darf heute alles schon als Gate durchgehen?
Ja, naja, jedenfalls hat das den Begriff Gate geprägt.
Aber jetzt habe ich tatsächlich doch nochmal ein richtiges Highlight für
euch.
Oh,
was denn?
Und das war und ist immer noch meine absolute Lieblingszeit in der Stadt. Und die ist auch jedes Jahr, da muss man nicht lange für warten.
Nicht über den Zikaden.
Im April, man kennt das auch ein bisschen aus Deutschland, auch aus ein paar Städten, aber so wie in DC habe ich das noch nie irgendwo gesehen. Und das ist die Kirschblütenzeit.
Oh, okay.
Die ist super, super populär. Es gibt ein eigenes Festival, das Cherry Blossom Festival in Washington, was ganz, ganz viele Menschen anzieht. Und warum ist das so populär? Weil Tausende und Abertausende von Kirschblütenbäumen den USA als Geschenk gemacht wurden, von Japan. Und dort angepflanzt wurden. Und deswegen hat man eben dort in der Stadt überall die weißen, die pinken Kirschblüten.
Aber das ist mal ein schönes Geschenk.
Es ist wirklich jedes Jahr auch wirklich schön und umhüllt diese Stadt nochmal in eine ganz, ganz, ganz andere Atmosphäre.
So, ihr Lieben, wir beenden diese Folge jetzt mal. Ich persönlich muss mich vor allem von den Zikaden erholen. Das war wirklich ein Schock. Außerdem haben wir noch nichts gegessen. Wir machen gleich ein Grilled Cheese Sandwich. Eigentlich wollten wir es auf dem großen Grill im Garten machen. Das wird bei diesem Wetter wahrscheinlich nichts. Müssen wir mal gucken, kriegen wir das auch im Backofen hin? Bestimmt. Jedenfalls danke. Dankeschön fürs Zuhören. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, über dieses Thema zu sprechen. Hoffentlich seid ihr auch nächste Woche wieder dabei. Am Mittwoch geht's weiter. Bis dahin könnt ihr mich ja einfach mal auf meiner Instagram-Seite besuchen. Unter Schlendern und Reisen findet ihr mich da. Und bis dahin sagen wir einfach mal
vielen Dank, macht's gut.
Tschüss.